Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es einmal mehr um das Spurenelement Kupfer. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter.
Hallo Benjamin.
In der letzten Woche, Peter, haben wir den Einstieg gemacht in das Spurenelement Kupfer und vor allem geschildert, wo Kupfer vorkommt und welche Funktionen es übernimmt in unserem Körper. Heute wollen wir einen Schritt weiter gehen und uns mal anschauen, welche Folgen denn Kupfer für unsere Gesundheit und oder Krankheit haben kann.
Naja, fällt zu viel Kupfer im Stoffwechsel oder im Organismus an, dann wird er gewöhnlich über die Gallenflüssigkeit ausgeschieden, sprich die Gallenflüssigkeit mündet in den Darm und mit dem Stuhl geht dieses Kupfer nach draußen. Steigt aber der Kupferwert aus irgendwelchen Gründen deutlich an, beeinträchtigt das natürlich die Zellfunktion, vornehmlich von Leber und Niere. Und die Patienten können dann Symptome haben wie Schwindel und Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder auch Bauchschmerzen. Manche reagieren auch mit kolikartigen Darmkrämpfen oder einem heftigen, wässrig-blutigen Durchfall. Gelbsucht, also ein Iktus, kann sich zeigen, Muskelzittern kann auftreten, Lähmungserscheinungen, aber auch ein vermehrter Harnabgang und Hautausschläge lassen sich mit einem erhöhten Kupferspiegel im Blut beobachten. Natürlich gibt es genügend andere Erreger, die diese Krankheiten auslösen können, sodass es für den Laien sehr schwer sein wird, herauszufinden, ist es nun eine Kupferüberdosierung oder eine vielleicht Infektionserkrankung. Deswegen lässt man dann den Arzt heran oder den Therapeuten, der dann Blut abnimmt und eine entsprechende Analyse durchführen lässt, um zu schauen, liegt überhaupt eine Überdosierung von Kupfer vor.
Ist die Bestimmung von Kupfer im Blut also ein üblicher Blutwert, den man nimmt, oder ist das eher die Ausnahme?
Es ist in der Tat die Ausnahme. Wir bestimmen das Kupfer mit Selen und Magnesium und Zink im Vollblut, weil dadurch habe ich eine bessere qualitative Aussage. Es ist etwas teurer, aber sehr genau, weil sowohl die Zellen als auch das Serum analysiert wird.
Ja, erhöhte Kupferwerte werden sehr, sehr häufig auch als, naja, Begleitwert gefunden bei vielen anderen Erkrankungen oder auch Störungen, beispielsweise bei einer Hämolyse. Das ist die Auflösung roter Blutkörperchen. Man findet es bei Diabetes mellitus, also der Zuckererkrankung, ebenso erhöht wie nach einem Herzinfarkt, bei Blutarmut beispielsweise auch oder der Verminderung der Bildung aller Blutzellen. Bei Knochenmarkerkrankungen, auch bei Krebserkrankungen, häufig beim Brustkrebs zum Beispiel, bei der Leukämie oder dem Morbus Hodgkin, also eine Form des Lymphdrüsenkrebses, aber auch bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises findet man erhöhte Kupferwerte, wenn man danach sucht.
Ja, aber auch bei einer Überversorgung durch Schilddrüsenhormone können solche Stoffwechselstörungen auftreten, wie aber auch durch Medikamente wie Carbamazepin. Das ist beispielsweise ein Medikament, das bei Epilepsien oder Krampfanfälle durch zu viel Alkohol ausgelöst wird, eingesetzt wird. Aber auch Phenobarbital zur Behandlung von Epilepsien können solche Veränderungen im Blutbild machen.
Als wir uns auf diese Folge vorbereitet haben, Peter, fand ich ja sehr interessant, die Textstellen, an denen andere Risikofaktoren genannt wurden, wie es zu einem erhöhten Kupferanstieg im Blut kommen kann. So gilt beispielsweise auch die Verwendung von Kupfertöpfen und Geschirr als möglicher Auslöser für erhöhte Blutwerte, ebenso wie die chronische und latente Kupfervergiftung durch Kupferrohre in den Wasserleitungen der Häuser beispielsweise. Die Kupferspirale als Verhütungsmittel kann ja ebenso eine Rolle spielen wie die übermäßige Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit Kupferanteil.
Durchaus haben wir auch ein Zink- und ein Manganmangel, denn beide fungieren als Gegenspieler zum Kupfer. Und was nicht ungeachtet im Raum steht, sind auch Pestizide oder Fungizide, die in der Landwirtschaft eingebracht werden, und die haben häufig hohe Mengen an Kupfer. Und wenn man natürlich solches Obst und Gemüse dann verzehrt, dann kann es zu einer Kupfervergiftung kommen. In der Tat wollen wir uns aber auch das Positive merken, denn Kupfer wirkt stark oxidierend und kann im Überschuss zur Bildung freier Radikalen beitragen. Also das heißt, was nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist die Tatsache, dass Kupfer stark oxidierend wirkt und in unserem Organismus zur übermäßigen Bildung freier Radikale beiträgt, die dann wiederum unsere Zellen schädigen kann. Das ist der berühmte oxidative Stress.
Der Vollständigkeit halber wollen wir noch erwähnen, dass es auch bei Erkrankungen wie dem Morbus Wilson, das ist eine Kupferanlagerung oder eine erhöhte Kupferanlagerung in der Leber, die später auch in anderen Organen vorkommen kann. Oder das Menke-Syndrom, hier wird Kupfer in Zellen aufgenommen und kann danach nicht mehr weitergegeben werden, wobei diese Erkrankungen jedoch sehr selten sind.
Ja, man vermutete bereits 2003, dass Kupfer an der Entstehung der Alzheimer-Demenz schuld sei. Heute ist man sich sicher, dass das nicht der Fall ist, sondern dass langfristig hohe Kupferzufuhr in den Hirnkapillaren ablagert und dort die Blut-Hirn-Schranke schädigt, was zur Folge hat, dessen, was wir als Alzheimer-Erkrankung bezeichnen. Kupfermangel findet sich bei Menschen sehr selten. Bei langanhaltenden Durchfällen oder einer Unterernährung, also einer Malabsorption, einer Aufnahmestörung im Darm durch chronische Krankheiten wie zum Beispiel der Spru oder der Zöliakie, die gehen mit einer Entzündung der Dünndarmschleimhaut einher, bei Morbus Crohn, einer punktuellen Entzündung des gesamten Verdauungstraktes vom Mund bis zum After, oder auch der Mukoviszidose, einer zystischen Fibrose, die heute nach aktuellem Kenntnisstand nicht heilbar ist und als eine Multisystemerkrankung bezeichnet wird, kann genauso auch bei einer Bauchspeicheldrüsen-Leber-Galle-Dünndarm-Erkrankung aus einer Mangelsituation an Kupfer resultieren. Das heißt, eine erhöhte Zufuhr von Zink, Eisen oder Molybdän senkt den Kupferspiegel ebenso. Das heißt, diese drei Mineralien beeinflussen sich gegenseitig positiv. Und das wissen wir auch im Alltag. Ist Zink im Keller, geht Kupfer automatisch hoch. Ausgelöst natürlich zum Beispiel bei jungen Damen, wenn sie zur Kontrazeption Hormontabletten bekommen und plötzlich Herpesbläschen an den Lippen zeigen, dann schicke ich die dann zurück zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin und bitte um ein anderes Kontrazeptivum, das nicht so hohe Hormonwerte hat. Und plötzlich normalisiert sich wieder der Kupfer- und der Zinkspiegel und die Herpesbläschen bleiben aus. Findet sich nun bei einer Untersuchung ein Kupfermangel, so gibt es auf dem handelsüblichen Markt Präparate, die ein halbes Milligramm, ein Milligramm oder auch gar zwei Milligramm einer Kupferverbindung täglich als Tablette eingesetzt werden kann. Ja, es sind dann Kupferverbindungen wie Kupfercitrat, Kupfergluconat oder Kupferbisglycinat. Wichtig ist, dass man eine Kontrolle nach 4 bis 6 Wochen nach Einnahme durchführt, um zu schauen, ob eine Regulation im Körper stattgefunden hat.
Du hattest ja bereits erwähnt, Peter, auch schon in der letzten Folge, dass Kupfer hauptsächlich bei Bakterien eine sehr positive Wirkung zeigt, also eine antibakterielle Wirkung. Man hat außerdem festgestellt, dass es auch leicht gegen Viren wirkt und dieser Effekt wird eingesetzt bei der Herstellung von Türgriffen, Türplatten oder Lichtschaltern, die dann Kupferlegierungen enthalten. So hat eine Untersuchung aus dem Jahr 2008 und 2009 an der Asklepios Klinik Wannsegg bei Hamburg gezeigt, dass sogar die Anzahl der sogenannten MRSA-Keime, das sind multiresistente Staphylococcus aureus-Keime, sich um 63% durch Kupfer reduzieren lassen. Eine Erhebung aus Chile konnte sogar zeigen, dass die Verwendung von Gegenständen aus Kupferlegierungen eine Reduzierung der Keimzahl um bis zu 92% erzielen kann. Beeindruckend, oder?
Ja, das ist sehr beeindruckend, Benjamin. Und so wundert es auch nicht, dass der Altmeister der Homöopathie, Dr. Samuel Hahnemann, der ja im 18. Jahrhundert lebte, schon zeigen konnte, dass Kupfer bei bestimmten Krankheitsbildern, die mit Krämpfen einhergehen, erfolgreich eingesetzt werden können. Gesichtsmuskulatur, Epilepsien oder auch bei einer Schwangerschaftsvergiftung als Begleittherapie in einer D6 oder D12-Potenz. Auch bei wiederkehrendem Atemnot, bei einem Asthma bronchial oder einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, einer COPD, haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass auch Kupfer Metallicum D12 eine Gesamtverbesserung bringt. Das heißt also, man hat gezeigt, dass Menschen, die das homöopathische Mittel einnehmen, weniger Asthma-Spray benötigen. Das ist eigentlich das, was ich ja faszinierend finde. Das ist Erfahrungsmedizin. Und da haben wir ja gerade der große Zwist mit unserem Gesundheitsminister, Professor Karl Lauterbach, der ja sagt, die Homöopathie ist veraltet und gehört abgewählt. Ja, er hat keine Erfahrung mit der Homöopathie, weil er ist ja auch kein Arzt. Er hat noch nie einen Patienten behandelt. Er hat Medizin studiert und ist Lobbyist der Pharmaindustrie, kann man klar sagen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an den Lipobay-Skandal, wo er voll verwickelt war und sich daran auch nicht mehr erinnert, wie manch anderer Politiker ebenso. Also, Schüssler, der ja erkannt hat, dass Mineralien in unserem Organismus vorkommen, war ein sehr guter Beobachter. Die Nachfahren von Schüssler, die in seinem Sinne weitere Mittel als Ergänzungssalze in die Therapie eingefordert haben, haben Cuprum arsenicosum, eine Kupfer-Arsen-Verbindung, als das Zellsalz Nummer 19 oder der Ordnungszahl 19 etabliert. Das ist ein super gutes Heilmittel, wenn es um Menschen geht mit einer Blutarmut, mit einer Abwehrschwäche, Menschen, die immer wieder unter Kopfschmerzen im Stirnbereich leiden, Muskelkrämpfe, Wadenkrämpfe haben oder irgendwelche Zuckungen, die man beim Neurologen nicht deuten kann. Manche reagieren auch mit einem Tinnitus, also das sind ja Innenohrstörungen, ob es durchblutungsbedingt sind, ob es die Endolymphe ist oder sonst was, häufig sehr, sehr schwierig zu behandeln. Und hier kann Kupferarsenicosum in der Tat in wenigen Tagen eine deutliche Besserung bringen. Auch ein Hexenschuss, der immer wieder auftritt und Magnesium keine Wirkung zeigt, sollte einmal mit dem Ergänzungssalz 19, Cuprum Arsenicosum D6 oder auch gar später einer D12 behandelt werden, so 3 bis 6 mal 5 Globuli oder eine Tablette. Das bedeutet also, eine Verbindung aus Arsen, was ein Zellgift darstellt, und Kupfer, in der Tat die Regulation eines gestörten muskulären Systems in einen positiven Zustand wenden kann.
Genau. Ich denke, damit haben wir euch auch einen sehr schönen Überblick gegeben in dieser Doppelfolge über das Spurenelement Kupfer und wie es in unserem Körper wirkt und auch in der Naturheilkunde seit vielen Jahrzehnten eingesetzt wird.
Ja, und wer möchte, kann natürlich das Ganze auch nachlesen in dem Buch Benjamin, das wir beide herausgegeben haben, jetzt schon in der dritten Auflage, die Schüsslersalze, praktische Anwendung einer modernen Mineralstofftherapie. In den Shownotes findet ihr nähere Angaben.
Ja, und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön für die vielen schönen Rückmeldungen, die wir auch zu diesem Buch erhalten haben. Wie gesagt, bereits in der dritten Auflage, was uns sehr freut. Und so werden wir dranbleiben, Peter. Auch in den kommenden Folgen dieses Podcastes immer wieder auch die Schüsslersalze mit einzubinden.
So machen wir das, Benjamin. Also, empfehlt uns weiter. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.